ARD.
SWR Kultur. Feature.
Ani Mudalachem, Shenitan Li.
Ich danke Ihnen, zu Ihnen sprechen zu dürfen, hier in diesem ehrwürdigen Haus. Dies ist eine große Ehre für mich.
Angela Merkel, 2008 vor der Knesset.
Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. In diesem Geist wird Deutschland Israel nie allein lassen, sondern treuer Partner und Freund sein. Shalom.
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kundgebung, wir sagen unseren Freunden in Israel und allen Jüdinnen und Juden, ihr seid nicht allein. Wir stehen in diesen furchtbaren Stunden an eurer Seite. Euer Schmerz ist unser Schmerz.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach dem 7. Oktober 2023.
In solchen schwierigen Zeiten kann es für Deutschland nur einen Platz geben, den Platz an der Seite Israels.
Olaf Scholz bei seinem Israel-Besuch am 17. Oktober.
Freiheit für Gaza!
Freiheit für Gaza!
Ihr seid nicht allein! Ihr seid nicht allein!
Gaza, Gaza, Deutsche frei!
Gaza, Gaza, Deutsche frei!
Palestine will never die!
Bedingungslose Solidarität mit Israel, die wachsende Kritik an der deutschen Staatsräson. Feature von Manuel Gogos.
Ja?
Morgen, Manuel Gogos hier. Soll ich die Schuhe ausziehen?
Wie Sie wollen, das ist gar kein Problem. Darf ich Ihnen was zum Trinken anbieten?
Sehr gern. Wasser, oder? Kaffee, was Sie haben.
Ich besuche Meron Mendel am 12. April 2024 in seiner Wohnung in Frankfurt am Main. Weil er aus Israel stammt und kurz vor dem Massaker des 7. Oktober 2023 sein Buch »Über Israel reden«, eine deutsche Debatte, veröffentlicht hat, ist der Historiker und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in der deutschen Öffentlichkeit zum gefragten Experten geworden.
Wie war denn das letzte halbe Jahr für Sie? Da muss doch wirklich wahnsinnig viel los gewesen sein, oder?
Das war schon sehr, sehr intensiv. Es war sehr intensiv und es gab viel, viel emotionalen Stress. Es gab auch so sehr viel Energie, die da nach Israel ging, also die Kontakte mit der Familie, mit den Freunden. Viele sind gerade immer noch nicht so zu Hause, weil sie nicht zu Hause zurückkehren dürfen.
Meron Mendel steht in enger Verbindung mit Kibbutzbewohnern direkt an der Grenze zu Gaza, die nach dem 7. Oktober aus Sicherheitsgründen in andere Gebiete Israels umziehen mussten. Er selbst ist in Mashabeh Sadeh in der Negev-Wüste aufgewachsen, ca. 35 Kilometer von Gaza entfernt.
Das heißt, viele von den Erwachsenen, die Familien, die dann am 7. Oktober angegriffen wurden, das waren Kindheitsfreunde von mir. Mein Kibbutz, wo meine Eltern noch leben, wurde nicht evakuiert, sondern im Gegenteil, diejenigen aus den Kibbutzim, die direkt an der Grenze sind, wurde dahin evakuiert.
Meistens tritt Meron Mendel zusammen mit seiner Frau Saba Nurcema auf. Politologin, Muslima, Spezialistin für antimuslimischen Rassismus. Zum Zeitpunkt meines Besuches ist sie hochschwanger.
Du bist kurz wirklich vor der Geburt, oder?
Ja, schon. Vor einer Woche. Also in einer Woche ist der Geburtstermin.
Okay.
Sie sind dabei, die Wohnung zweier Intellektueller auf ein weiteres Kind vorzubereiten. Auf dem Sofa verstreut Bücher und Manuskripte. Auf dem Boden Kinderspielzeug.
Am Abend des 7. Oktober waren wir bei meinen Eltern, die auch in Frankfurt leben, haben sie besucht. Das machen wir am Wochenende fast immer. Und es ist ganz normal, dass bei denen im Wohnzimmer pakistanische Nachrichtensender laufen. Und naja, an dem Samstagabend ging es dann auch nur um das, was eben passiert ist in Israel. Wobei nicht von Israel die Rede ist, sondern immer von Palästina. Also man spricht nur von Palästin. Israel wird als künstlicher Staat und als nicht existenter Staat eigentlich gesehen. Dann war da so ein Kommentator, der sich eben sehr gefreut hat, seinen palästinensischen Geschwistern gratuliert hat zur Befreiung und gesagt hat, also so in etwa jetzt frei übersetzt einfach gesagt hat, das ist jetzt endlich der Schritt in die richtige Richtung und dass der Staat Israel dann bald nicht mehr existieren wird.
Meron Mendel und Saba Nurcema haben durch ihre Biografien Kontakte zu israelfreundlichen und israelfeindlichen Kreisen. Sabah ist erschreckt darüber, wie viele sich in der muslimischen Community einseitig solidarisch zeigen mit der Hamas.
Auch im weiteren Bekanntenkreis, wenn ich da mal drüber spreche und erzähle, dann wird immer schnell korrigiert, naja, das mit den Babys, das stimmte ja gar nicht. Und ob Frauen vergewaltigt worden sind, das weiß man ja auch nicht so genau. Und dann hat der andere noch erzählt, und naja, vielleicht war das sowieso irgendwie von Netanyahu geplant. Ich meine, Maron kennt Menschen vor Ort, die ermordet worden sind. Wir haben auch einen Bekannten, dessen Enkelin in Geiselhaft ist. Und wenn ich das dann erzähle, dann gibt es keine Gegenargumente mehr in dem Moment.
Weil es in dem Moment um Erfahrungen geht und nicht um Politik. Ihr Mann erlebt das Gleiche auf der anderen Seite.
Ich spreche mit Leuten, die wirklich wunderbar schaffen, diese Zustände komplett auszuklammern.
Er meint die Zustände in Gaza.
Oder sie so zu abstrahieren und dann irgendwie erklären, ja okay, das ist dann der notwendige Preis, dass die Palästinenser bezahlen, weil sie die Hamas unterstützen oder sowas. Auch wiederum mit hohem Maß an Empathielosigkeit gegenüber Palästinenser. Und dann sind wir in dieses Spiel, wo jeder guckt nur auf Schmerz einer Seite.
Aber bleiben wir erst nochmal beim Geschehen am 7. Oktober. Anfang März 2024 veröffentlicht die UN einen Bericht zum 7. Oktober, für den mehr als 5000 Fotos und 50 Stunden Videomaterial gesichtet und 34 Zeuginnen und Zeugen angehört wurden. Während sich die Babytötung und die viel beachtete Anschuldigung einer schwangeren Frau, ihr Fötus sei in ihrem Bauch erstochen worden, nicht erhärtet, wurden die Vorwürfe sexualisierter Gewalt als sehr wahrscheinlich belegt.
Ich fand das eigentlich unvorstellbar, was passiert ist an diesem 7. Oktober.
Die Nahost-Expertin Christine Hellberg.
Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass es der Hamas gelingen würde, diese Grenzanlagen um den Gazastreifen herum zu durchbrechen, um dann in dieser Form, Zivilisten anzugreifen und zu wüten in den Kibbuzim in der Nähe des Gazastreifens. Das war eigentlich außerhalb dessen, was man sich da vorstellen konnte. Für die israelische Gesellschaft war das unglaublich schmerzhaft. Und man fühlte sich von einem Tag auf den anderen wirklich existenziell bedroht, weil es gelungen war, auf israelischen Boden vorzudringen, auch noch in jene Kibbuzim an der Grenze zu Gaza, die ja eigentlich von Menschen bewohnt waren, also Linken, von Friedensaktivisten zum Teil. Also das war ein Schock und es hat die israelische Gesellschaft so erschüttert, dass, glaube ich, viele sich davon noch nicht erholt haben.
Also wenn ich in Israel bin oder mit Leuten in Israel spreche, die sind noch sehr stark am 7. Oktober. Also es gibt Leute, die sagen, solange die Geiseln nicht zurück sind, wache ich jeden Tag am 8. Oktober auf.
Auch wenn sich manche dieser Taten im Nachhinein als so nicht korrekt erwiesen haben. Also eben diese Geschichte von den geköpften Babys, diese Dinge, das hat sich ja danach herausgestellt, dass das Fake News waren. Aber das ändert nichts an der Einordnung des 7. Oktobers natürlich als ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eben ein Terrorakt, in dem Fall gegen Zivilisten.
Wenn es sich um einen Widerstandskampf gehandelt hätte, würde es anders aussehen und unschuldige Zivilisten zu töten, Geiseln zu verschleppen, Kinder zu verschleppen, alte Menschen. Also da tut mir leid, ich finde keine Worte dafür.
Joanna Hassoun. Die deutsch-palästinensische Menschenrechtsaktivistin ahnt jedoch, und das bereits am 8. Oktober 2023, dass der Überfall der Hamas auch auf palästinensischer Seite zu enormem Leid führen wird.
Und all das, also bevor ich quasi genauer wusste, was passiert ist, habe ich schon mir das Schlimmste ausgemalt und mir ist einfach nur schlecht geworden. Also auch an dem Abend habe ich kein bisschen mehr runtergekriegt. Ich habe keinen Appetit mehr gehabt. Ich konnte nicht schlafen und da war so ein ganz seltsames Bauchgefühl, dass etwas ganz Schlimmes auf uns zukommen wird. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, niemand von uns hätte erahnen können, wie schlimm es werden würde.
Also ich glaube, gut 24 Stunden nach Beginn dieser massiven Bodenoperation macht es keinen Sinn mehr, um den heißen Brei herumzureden. Israel ist mit starken Truppenverbänden, mit Infanterie, mit Panzer, mit schwerem Gerät an mehreren Orten in den Gazastreifen einmarschiert. Der Verteidigungsminister hat gesagt, es gibt auf absehbare Zeit keinen Rückzugsbefehl. Die Operationen werden dort am Boden fortgesetzt. Das ist der Beginn einer Bodenoffensive. Das ist die Bodenoffensive. Punkt.
Ein ZDF-Korrespondent aus Israel am 28. Oktober 2023.
Sie haben alle Kommunikationswege unterbrochen. Keine Anrufe, kein Internet. Sie haben alles unterbrochen, bevor sie einmarschiert sind. Das Bombardement ist willkürlich. Es wird niemand verschont, egal ob Kinder oder Erwachsene, Frauen oder Ältere.
Die israelische Regierung erklärt, die Hamas vernichten zu wollen. Dagegen weisen Militärexperten darauf hin, die Hamas sei mit militärischen Mitteln nicht zu schlagen. Auch, weil sie als politische Kraft in der gesamten arabischen Welt operiert.
Heute Nacht hat der Boden in Gaza gebebt.
Israels Verteidigungsminister Galant.
Wir haben Terroristen aller Rangordnungen attackiert, überall. Die Instruktionen für die Streitkräfte sind klar. Die Operation geht weiter, bis es neue Befehle gibt.
Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.
Bundeskanzler Olaf Scholz.
Man kann, also man muss und man soll es sogar als Deutschland unverbrüchlich zu Israel stehen. Die Frage ist nur, zu welchem Israel?
Die ehemalige Israel-Korrespondentin Amalia Haya.
Also ist das Israel, zu dem wir unverbrüchlich stehen sollten, diese Regierung und das, was diese Regierung vorhat? Nein. Und da kommen wir an das Problematische dieses Begriffs der Staatsräson. Wir tun so, als seien das rational denkende, normale israelische Regierung. Das ist aber nicht so. Das sind messianische Ideologen, die da sitzen. Die haben überhaupt nicht das gleiche Weltbild wie wir. Ja? Die verfolgen eine andere Agenda und zwar in großen Teilen.
Und in der praktischen politischen Umsetzung bedeutete es über all die Monate bedingungslose Unterstützung einer rechtsextremen Regierung.
Nahost-Expertin Christine Hellberg. Sie interviewe ich in diesem Jahr nach dem 7. Oktober immer wieder.
Die nicht nur mit der Kriegsführung in Gaza, sondern auch mit dem, was im Westjordanland passiert ist, mit dem, wie man überhaupt mit palästinensischen Gefangenen umgegangen ist, mit dem, wie sie innerhalb Israels mit kritischen Stimmen umgegangen ist, mit Demonstrierenden, mit den Angehörigen der Geiseln, eigentlich Dinge tut, die nicht im deutschen Interesse sind, die auch nicht in Israels Interesse sind. Weswegen man schon überlegen muss, wie kann ich diesem Staat Israel gerade wirklich beistehen? Worum muss es eigentlich gehen?
Das Restaurant Bethlehem Star in Dortmund. Hier habe ich mich mit Iman Abu El Komsan verabredet. Iman ist 25 Jahre alt und Studentin des Chemieingenieurwesens. Seit dem Krieg in Gaza ist die Deutsch-Palästinenserin auch auf der Plattform X, ehemals Twitter, aktiv.
Was magst du denn gerne?
Ich esse gern Falafel und Shakshuka sehr gerne.
Du müsstest eigentlich alles geben hier, oder?
Ja, als Familie waren wir einmal hier Abendessen.
Der Besitzer des Restaurants stammt aus Bethlehem. An den Wänden sieht man selbstgemalte Bilder. Auf einem der Gemälde, hinter der Kasse, gut sichtbar, eine Kirche. Und gleich daneben eine Moschee. Beides umrahmt von einem Palästinensertuch, einer Kufir.
Wir haben ja gefragt deine Eltern, ob die nicht vielleicht auch mitmachen wollen. Was haben sie denn gesagt, warum sie nicht mitmachen wollen?
Ja, als Palästinenser ist das gar nicht so einfach, sich zu äußern, ohne direkt zum Beispiel als Antisemit abgestempelt zu werden. Und hinzu kommt noch der ganze Schmerz und die Sorge, die man hat, die man trägt. Deswegen ja, bleiben die lieber im Hintergrund. Und ich kenne ganz viele Familien und ganz viele Palästinenser, die sich nicht trauen zu sprechen.
Sie selbst traut sich. Am 31. Oktober 2023 twittert sie:
Ich habe heute bei der Bombardierung von Jebalia in Gaza 19 Familienmitglieder auf einen Schlag verloren. Insgesamt sind mehr als 60 Mitglieder meiner Familie durch israelische Bomben getötet worden. Warum wird unser Leid in Deutschland ignoriert?
Ich spreche auch für die komplette Community, würde ich sagen, ja. Also seit Oktober fühlen wir uns sehr missverstanden und verdächtigt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich zunächst beweisen muss, dass man kein Menschenfeind ist. Und man muss durch diese ganzen Hürden, bevor man eigentlich seinen Punkt nennen kann. Und der Punkt ist dann einfach nur, ja, meine Familie ist am Sterben. Meine Familie fliegt gerade vor Bomben.
Die leben noch in Gaza?
Mein Papa hat 10 Geschwister, Mein Papa ist nach Deutschland gekommen mit 17, 18, nach seinem Abitur und hat hier studiert und ist dann hier geblieben, um uns Kindern eine bessere Zukunft zu bieten. Ja, der Rest ist dort.
Wo sind deine Großeltern jetzt?
Also meine Oma ist in Deir el-Balah. Die schläft da in einer Moschee, soweit ich weiß. Und mein Opa liegt am Strand in einem Zelt. Ja, es tut ihm natürlich auch nicht gut. Die sind alt und krank.
Warum sind die nicht zusammen?
Die bleiben immer lieber verstreut, damit es, wenn die Bombe einschlägt, damit nicht eine ganze Familie ausgelöscht wird.
Israeli aircraft targeted a house owned by the Al-Hajin family in Jabalia, northern Gaza.
Iman zeigt mir auf ihrem Handy ein Video.
Das war in Jabalia, im Norden. Da hatte ich Ende Oktober, Anfang November auch 19 Familienmitglieder auf einen Schlag verloren. Der Krater war sehr präsent hier in den deutschen Medien.
Iman beklagt, dass die deutschen Medien nur die Ruine des Hauses zeigen, während arabische Sender die Menschen in den Mittelpunkt stellen würden. Dazu der Hinweis: Seit dem 7. Oktober hindert Israel westliche Medien daran, direkt aus dem Gazastreifen zu berichten. Stattdessen berichtet der arabischsprachige Service des Nachrichtensenders Al Jazeera vor Ort und aus nächster Nähe über das Leid der Menschen im Kriegsgebiet.
A number of people were killed and injured inside the house as a result of the airstrike.
Erfahren hat Imans Familie von dem Angriff zuerst in den deutschen Nachrichten.
Meine Mama und ich saßen vorm Fernsehen, haben diesen Krater gesehen und haben dann erkannt, hey, das ist das Haus meines Opas.
Dann nutzen sie auch arabische Medien, die ihnen ganz andere Bilder zeigen.
Ich hatte durchgehend das Bild meiner verstorbenen Familienmitglieder in weißen Leichentüchern, die neben dem Krater aufgebahrt wurden, vor Augen.
Medical crews are attempting to extract the bodies from under the rubble of the destroyed house. Family members have said that 15 individuals were living in the house, including several people who were already displaced. A number of injured have been pulled out, and the search is ongoing for people still missing under the rubble.
Es ist halt einfach sehr erschütternd zu sehen, wie die Zerstörung unseres Hauses in den Medien dargestellt wurde, ohne die menschliche Tragödie dahinter zu beleuchten. Ich habe zum Beispiel eine Cousine, die lag 5 Tage unter Trümmern. 5 Tage unter Trümmern. Ich habe einen Großcousin, einen 2-Jährigen, der ist seitdem immer noch vermisst. Sein Papa sagt immer noch zu uns, ich habe ihn aber gesehen, er war noch am Leben. Aber wir finden ihn einfach nicht, er ist einfach vermisst. Ja.
Du hast ja einen Termin, wo wir uns schon mal treffen wollten, hast du abgesagt. Warum hast du den abgesagt? Damals, ne? Also vor ein paar Wochen.
Ja, ich hatte den abgesagt, weil es einen Todesfall in der Familie gab und ich mich einfach nicht danach gefühlt habe. Ich wollte einfach alleine sein, um das zu verarbeiten. Weil, ja, wir haben einfach keine Zeit, das zu verarbeiten, weil täglich was passiert, immer was passieren kann. Wir können keine Geburtstage feiern, mir fällt es so schwer, überhaupt in den Urlaub zu fahren.
Iman fühlt sich, wie viele andere Palästinenser, mit ihren Gefühlen und Erfahrungen in Deutschland nicht gesehen.
Also wir, die palästinensische Community, haben uns zwar, sprechen miteinander, aber sonst haben wir niemanden, der mal mit uns spricht. Oder auch zum Beispiel die Regierung, die Bundesregierung, also das Auswärtige Amt. In anderen Ländern werden Familien einfach mal abgeholt, mit denen wird gesprochen und hier wird nichts getan. Und deswegen
als deutsche Außenministerin im Namen der deutschen Bundesregierung sind wir dem Existenzrecht und der Sicherheit Israel zutiefst verbunden.
Annalena Baerbock bei ihrem Israel-Besuch am 13. Oktober 2023.
Also auch Annalena Baerbock fand ich jetzt auch irgendwie in der Performance eher schwierig.
Amalia Hayer, ehemalige Israel-Korrespondentin.
Also feministische Außenpolitik, wertegeleitete Außenpolitik und so weiter. Wir kennen die ganzen Debatten und Stichpunkte. Und dann fand ich das schon Wahnsinn, wie schweigend da daneben gestanden wurde, als eben überwiegend Frauen und Kinder da diesen Bomben zum Opfer fielen. Ja.
Bei ihrem zweiten Besuch, 5 Monate später, wiederholt Annalena Baerbock ihr Bekenntnis zur Israel-Solidarität, weist aber auch auf die humanitäre Lage in Gaza hin.
Vor 5 Monaten habe ich deutlich gemacht, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung gegen diesen Terror, wie jedes andere Land auf der Welt auch. Ich habe ebenso deutlich gemacht, die Art und Weise der Selbstverteidigung darf nicht dazu führen, dass die israelische Regierung sich dabei selbst verliert.
Die erste, die darüber explizit gesprochen hat, über das Leid der Palästinenser, war Annalena Baerbock, beispielsweise in ihrer Rede von der Vereinigten Nationen, wo sie wortlich von einem Kind in einem Kibbutz und einem Kind in Gaza gesprochen hat, die beide getötet wurden. Und diese Leid, der sozusagen gleich nebeneinander gestellt wurde.
Klar ist, das Leben der Geiseln und ihrer Familien ist seit 5 Monaten die Hölle. Die Geiseln müssen endlich freikommen. Klar ist zugleich, und das ist ein und kein Aber, die humanitäre Lage in Gaza ist die Hölle. Dass wir seit 5 Monaten in diesem Dilemma feststecken, darf nicht auf dem Rücken der hungernden Zivilbevölkerung in Gaza ausgetragen werden.
Meron, mit welchem Gast fange ich an? Weißt du das noch?
Ja, wir haben gesagt, Uwe Becker.
Okay. Gut. Perfekt. Dann das heißt, wir fangen direkt gehen wir jetzt ab in die Master.
Super. Schön, dich zu sehen.
Hi, ebenso.
Ja, soll ich das abnehmen?
Ich kann noch drumherum arbeiten.
Am 11. Juni 2024, einige Wochen nach unserem ersten Treffen, ist Meron Mendel von der Bundeskunsthalle in Bonn eingeladen, mit anderen auf dem Podium über den 7. Oktober und den Gazakrieg zu sprechen. Ich finde ihn in der Maske, unter dem Veranstaltungssaal.
Noch einmal ganz zurück zu unserem letzten Treffen, da war deine Frau hochschwanger. Was ist seitdem passiert?
Ist was ganz Großes passiert. Vor 6 Wochen ist Ramino, unser Sohn, geboren. Und seitdem können wir nicht nur richtig schlafen. Ich bin gerade bei der Maske und ich denke, es ist eine große Herausforderung, die dunkle Flecken unter meine Augen zu polieren.
Denkst du, dass die deutsche Politik sich mittlerweile so ein bisschen doch bewegt?
Also ich meine, man sieht auch in der Rhetorik der Außenministerin und auch des Kanzlers, dass der Ton ändert sich allmählich. Die Kritik wird immer lauter. Zuletzt hat auch Biden gesagt, in den Time Magazine, das gibt gute Gründe zu glauben, dass Netanyahu auf Zeit spielt und will den Krieg einfach verlängern.
Was jetzt Israel macht in diesem Gaza-Krieg, meinst du schon, dass das ein Thema für den Internationalen Gerichtshof ist?
Also es sind 2 internationale Gerichtshöfe, die gerade am Werk sind. Der eine ist der Gerichtshof, wo nach der Anklage von Südafrika der Völkermord geprüft wird. Der zweite Gerichtshof, also der Internationale Strafgerichtshof, der beschäftigt sich mit den Anklagen gegen einmal die 3 Spitzen der Hamas und der israelische Ministerpräsident Netanyahu und der Verteidigungsminister Gallant.
Kurz zur Erinnerung. Südafrika reicht am 29.12.2023 vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Israel ein, wegen wahlloser Anwendung von Gewalt und der Vertreibung der Zivilbevölkerung. Parallel, wie Meron Mendel beschreibt, klagt der Internationale Strafgerichtshof am 20.05.2024 selbst gegen einzelne Vertreter von Israels Regierung.
Ich finde es eine ziemlich spannende Geschichte, da einerseits natürlich man sagt, ja, kann man nicht Vertreter von demokratisches Landes, auch wenn sie ganz weit rechts stehen, mit Terroristen auf der ersten Grad dann vergleichen. Auf der anderen Seite, wir waren immer diejenigen, die gesagt haben, das ist doch richtig, dass auch politische Anführer vor ihren Entscheidungen vor Gericht gezogen werden oder mit diesen Vorwürfen auch konfrontiert werden.
Es gibt verschiedene Bemühungen, den Krieg in Gaza, das Geschehen im Nahen Osten zu beeinflussen über das humanitäre Völkerrecht. Das ist auch ein Zeichen von Verzweiflung, weil man sieht, dass man mit politischen Mitteln und militärischen Mitteln vor Ort gar nichts Konstruktives bewirken kann.
Die Nahost-Expertin Christine Hellberg.
Südafrika hat die Genozidkonvention hinzugezogen, weil es eines der wenigen Mittel des internationalen Rechtes ist, was auf Israel anwendbar ist, da Israel diese Genozidkonvention unterzeichnet hat und ratifiziert hat. Deswegen der Vorwurf des Genozids vor dem Internationalen Gerichtshof, um zu erreichen, dass die Art der Kriegsführung in Gaza sich ändert, dass insbesondere die Versorgung der Zivilisten in Gaza sich verbessert. Denn eine wichtige Grundlage dieses Vorwurfs ist ja eben der Vorwurf des Aushungerns und dass man eben mit Zurückhalten von humanitären Gütern die Zivilbevölkerung treffen möchte und irgendwie in Teilen vernichten möchte oder vertreiben möchte. Insofern war das ein Mittel, um zu verhindern, dass es in Gaza zu einem Genozid kommt. Das war eigentlich die ganze Idee.
Ich sehe ein internationales Versagen. Ich sehe aber auch ein Versagen, vor allem aus Deutschland. Deutschland und die USA, ich glaube, das waren die einzigen beiden Länder, sich dafür ausgesprochen haben, kein Haftbefehl gegen Netanyahu zu erwirken.
Die Deutsch-Palästinenserin und Menschenrechtsaktivistin Johanna Hassoun.
Und das irritiert mich hochgradig, muss ich ganz offen sagen. Das erschüttert mich in meinem tiefsten Innern als Mensch und als Palästinenserin, die in Deutschland aufgewachsen ist, ist das für mich einfach nicht nachvollziehbar.
Das ist also der Versuch Deutschlands, das nochmal zu verzögern, diese Haftbefehle. Auch noch mit dem Argument zu sagen, das ist ja übrigens gerade ein Krieg, der noch anhält. Und während eines Krieges kann man das ja gar nicht erwarten.
Nahost-Expertin Christine Hellberg.
Dieses Argument hat Deutschland aber nicht vorgebracht, als es um einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin ging. Also es ist doppelter Standard. Und deswegen wird es ausgelegt als Deutschlands Versuch, mal wieder internationales Völkerrecht aufzuhalten oder eben zu behindern, wann immer es um Israel geht.
Nachdem Südafrika Ende 2023 Israel wegen Völkermord angeklagt hat, reicht am 1. März 2024 Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen Deutschland ein, wegen Beihilfe zum Völkermord. In diesem Frühjahr 2024 wird viel darüber diskutiert, ob sich ausgerechnet Staaten wie Südafrika und Nicaragua, die wegen schwerster Korruption und Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehen, das Recht herausnehmen können, gegen Israel und Deutschland Klage zu führen. Dennoch, die Klagen verstärken den öffentlichen Diskurs.
Nicaragua macht Deutschland im Wesentlichen zwei Vorwürfe,
berichtet am 8.4.24 ein ARD-Korrespondent.
Zum einen, dass Berlin weiterhin Waffen an Israel liefert, zum anderen, dass es die finanzielle Unterstützung für das UN-Palästinenser-Hilfswerk eingestellt hat. Damit mache sich Deutschland der Beihilfe zum Völkermord schuldig, so die Argumentation der drei Juristen.
Aber eigentlich ist es ja abgeschmettert worden vom Internationalen Gerichtshof, zumindest was Deutschland betrifft, oder nicht?
Ja, ich denke, das ist nicht ein Thema vor Internationaler Gerichtshof. Das sind die Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Und das werden die Juristen vor uns nicht regulieren.
Meron Mendel muss allmählich seine Aufmerksamkeit auf die Fernsehdebatte richten. Für ihn ist die Verantwortung Deutschlands auf jeden Fall weniger eine Frage für die Gerichte als für den öffentlichen Diskurs. Auch wenn er selbst dabei von beiden Seiten angegriffen wird. Die einen halten ihn für zu Israel freundlich, die anderen für zu Israel kritisch. Als bekannt wird, dass ihm, gemeinsam mit seiner Frau Sabah Nur Chema, die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen werden soll, empört sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Mendel vertrete eine, Zitat, linke, israelkritische Minderheitenposition.
Ich denke, solche Veranstaltungen, auch wie heute Abend, sollte solche Orientierung auch geben, ohne die Differenzen und die Konflikte zu verschweigen. Ich bin also heute in der Rolle des Moderators. Das heißt, ich sollte möglichst mich nicht zu sehr exponieren mit meinen eigenen Positionen. Aber ich denke, ganz ausklammern lässt sich sowieso nicht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind in der Bundeskunsthalle in Bonn in der Reihe Ein Mensch ist ein Mensch. Wir haben vor einigen Monaten diese Reihe konzipiert, noch bevor der 7. Oktober 2023. Schon damals war in der Diskussion, was Antisemitismus in der Kunstwelt zu tun hat, wo ist die Grenze von Antisemitismus, wo beginnt Israel-Kritik. Seit 7. Oktober scheint das Thema omnipräsent zu sein. Wir haben mit Ausstellungsabsagen, Ausladungen von Referenten, Diskussionen in den Feuilletons, in den Talkshows und auch hier in diesem Raum. Und ich freue mich sehr, dass gerade heute Abend haben wir ein Panel, das Thema Kunstfreiheit, Antisemitismus, Rassismus aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erläutert wird. Und ich glaube, es konnte auch kontrovers sein.
Zu der Zeit, als die Diskussion stattfindet, steht gerade Geraldine Rauch, Präsidentin der TU Berlin, massiv in der Kritik. Sie soll auf der Internetplattform X Posts mit antisemitischer Bildsprache geliked haben. Weshalb Uwe Becker, Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen, ihren Rücktritt fordert. Meron Mendel fragt nach.
Also wenn ich sage, Israel verübt in Gaza ein Genozid, ist das Ihrer Meinung nach ein Ausdruck eines Antisemitismus?
Das ist in meiner persönlichen Einordnung schon der Schritt zum Antisemitismus.
Alina Jabarine, palästinensischstämmige Journalistin beim NDR, sieht dagegen durch solche permanenten Antisemitismusvorwürfe die Kunst- und Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet.
Die IRA-Definition trifft auch Menschen, die sich von ganzem Herzen für Menschenrechte einsetzen. Auch die können teilweise anhand einer IRA-Definition als Antisemiten gelten. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Free Palestine zum Beispiel wurde ja teilweise selbst von der CDU als Schlachtruf einer antisemitischen Terrororganisation betitelt. Also das finde ich schon echt, muss ich sagen, grenzwertig.
So entstehe ein Klima der Angst und kein offener Diskurs. Und wenn Menschen nicht reden dürften, drohten sie sich zu radikalisieren.
Palästinensische Menschen werden kriminalisiert. Das kann man auch anhand ganz konkreter Beispiele zeigen. Also zum Beispiel in Hamburg wurden über mehrere Wochen jegliche Demonstrationen per Allgemeinverfügung verboten, bevor überhaupt eine Demonstration stattgefunden hatte. Das macht was mit den Menschen. Unter diesen Umständen in einer Öffentlichkeit frei zu sprechen, ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Also ich mache das noch. Mal gucken, wie lange noch.
Nach der Veranstaltung erwische ich Alena Jabarine für ein Interview. Ich erkundige mich, wie es ihr mit der Debatte ging.
Ich frage mich manchmal, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Nicht, dass es nicht relevant wäre, aber ich denke, wir haben gerade eigentlich dringlichere Probleme. Wir haben gerade einen Krieg, wir haben gerade Menschen, die sterben. Und ich fände es angebrachter, dass wir auch den Fokus mal ein bisschen mehr dahin legen zu der Frage, was können wir gerade tun als Deutschland, als deutsche Gesellschaft, um das Töten, das Sterben zu verhindern? Können wir irgendeinen Beitrag leisten? Stattdessen ist es ja so, dass wir uns viel um uns selbst drehen. Es ist eine sehr deutsche Debatte. Ist okay, wir sind auch in Deutschland. Aber natürlich als Frau mit auch palästinensischen Wurzeln, mit vielen Freundinnen in Gaza, in der Westbank, meine Familie ist in Israel, habe ich gerade andere Prioritäten als das.
Alena erzählt mir, dass sie die Unbekümmertheit vieler KollegInnen kaum aushält. Sie selbst informiere sich die ganze Zeit, was in Gaza passiert, was Freunden und Familie dort widerfährt, während viele hier das ausblenden oder einfach nicht mitbekommen würden.
Also ist das Erste, was ich morgens sehe, ist das Letzte, was ich sehe, bevor ich schlafen gehe. Also ich denke, dass wir auch gerade sehr unterschiedliche Informationslagen alle haben, dass wir unterschiedliche Bilder sehen. Ne? Es sind Parallelwelten. Ich empfinde die Berichterstattung als ziemlich problematisch. Ich habe das Gefühl, es wird wenig Eigenrecherche betrieben. Es wird viel auch einfach übernommen. Statements vom Militär oder Bilder, also Agenturmeldungen, was auch natürlich journalistische Praxis ist. Aber allein das reicht nicht. Es fehlen viele Perspektiven. Es fehlt viel Hinterfragen. Es fehlt viel kritisches Herausfordern, auch von staatlichen und militärischen Perspektiven. Und das wäre ja die Aufgabe von Journalismus.
Das Shifa-Krankenhaus eben zum Beispiel, wo man dann die israelische Armee auch ganz gezielt ein paar westliche Journalisten hingebracht hat, damit die dort Aufnahmen machen und sagen, so, das war die Kommandozentrale der Hamas. Das war ein Tunnel, der nicht verbunden war mit dem Krankenhaus nach oben. Der sah nicht aus wie eine Kommandozentrale, aber das war das Narrativ und das haben sehr viele erstmal unkritisch übernommen.
Sagt Christine Hellberg.
Denn jede Kriegspartei betreibt Propaganda in einem Konflikt, weswegen man nicht einfach die Zitate oder Äußerungen von IDF-Führern oder Verteidigungsministern eins zu eins als Wahrheit verbreiten kann.
Auch Amalia Heyer, ehemalige Israel-Korrespondentin des Spiegel, ist sich des Problems bewusst.
Also wenn man einfach mal sieht, dass die Bilder, die über Instagram, Middle Eastern Eye oder sowas, die man gesehen hat, also diese Massivität der Grausamkeit in Gaza, wie lange wir als Medien gebraucht haben, um sowas überhaupt mal 2 Sekunden zu zeigen, ja, dass der 7. Oktober schlimm, brutal, grausam, furchtbar war, das haben wir überall gezeigt und das war auch sehr gut so. Aber dass wir dann im Gegenzug in den Wochen und Monaten danach das eben irgendwie fast verschämt. Und da übrigens, ne, da ist auch noch ein Krieg und
Am 13.03.2024 schreibt Amalia Heyer in ihrem Leitartikel Verpanzerte Herzen.
Aus der legitimen Selbstverteidigung Israels ist ein Vernichtungsfeldzug geworden. Die deutsche Politik verschließt davor die Augen. Das ist falsch und gefährlich.
Wir haben uns hier in so ein
Loch der Mitleidlosigkeit, der Empathielosigkeit gesetzt. Uns wird gesagt, du kannst kein Mitleid zeigen mit den anderen, dann stehst du nicht mit denen, die zuvor angegriffen wurden. Ja? Und das finde ich einfach einen kapitalen Denkfehler. Denn es muss immer möglich sein, beides zugleich zu tun und dieses Und zu denken, quasi im Kopf wie im Herz.
Man ist von der Angst getrieben, selbst als antisemitisch diffamiert zu werden oder bezeichnet zu werden. Und das hat natürlich dann wieder im Kern mit der ganzen Frage zu tun, was ist Antisemitismus und was nicht. Wir haben die Frage in Deutschland nicht abschließend geklärt.
Natürlich war ich die Antisemitin par excellence.
Amalia Heyer.
Also das war auch sehr hart und die richtigen Antisemiten finden wir dann tatsächlich wirklich nicht mehr raus. Ich halte diese Inflation dieses Anwurfes für wirklich, wirklich, wirklich gefährlich.
Die Frage ist, welche Schlüsse ziehen wir heute daraus, aus dem Holocaust?
Christine Hellberg.
Nie wieder dürfen Juden in dieser Weise verfolgt und vernichtet werden, aber eben auch verbunden mit einer universellen Sicht auf genau diese Verbrechen und zu sagen, das darf sich nicht wiederholen, auch gegen niemanden sonst und nirgendwo sonst.
Kampf dem Imperialismus, free Palestine, free Sudan und free Kongo. Viva! Viva! Palästina! Viva! Viva! Palästina!
12.06.2024, ein Mittwoch. Nach der Auflösung eines Protestcamps auf der Bonner Hofgartenwiese versuchen Studentinnen und Studenten, das Hauptgebäude der Universität zu besetzen. Sie stehen in den Fenstern zweier Hörsäle, die Gesichter mit Palästinensertüchern maskiert.
Ja, im Laufe des Einsatzes am heutigen Tag hier in der Universität hat die Leitung der Universität Strafantrag gestellt und eine entsprechende Strafanzeige an die Bonner Polizei übermittelt und hat um Räumung der beiden besetzten Hörsäle gebeten.
Zwei Monate nach der Besetzung der Universität stehen sich am 7. August, wieder einem Mittwoch, auf dem Münsterplatz im Bonner Stadtzentrum Demonstranten für Palästina-Solidarität und Demonstranten für Israel-Solidarität gegenüber. Ich bin zunächst von wehenden Israel-Flaggen und Schildern mit der Aufschrift »Lasst die Geiseln frei« umgeben. Der 26-jährige Informatikstudent Sören Habit hat die Mahnwache angemeldet.
Das fing damit an, dass halt an irgendeinem Mittwoch mal die Pro-Pali-Aktivisten die Uniräumlichkeiten besetzt haben an einem Mittwoch. Wir wollten da halt quasi vor der Uni ursprünglich eine Mahnwache halten, dass das nicht nochmal passiert.
Sören Habit trägt am Kragen seines Shirts einen Israel-Sticker.
Die Juden jetzt als plötzlich weiße Macht, die irgendwie die schwarzen Palästinenser unterdrückt, so ist ja diese postkoloniale Vorstellung irgendwie, dass die Juden jetzt plötzlich Tätervolk geworden seien. Und das ist halt total absurd und verkennt einfach die Faktenlage, dass Israel oder die IDF vor allem halt jetzt gerade eine, ja, wirklich Säuberungsaktion durchführt.
IDF, das ist das israelische Militär.
Was sehen wir hier auf dem Platz?
Oh, interessant, schon die Plakate, fuck IDF. Also man könnte ja auch zum Beispiel fuck Hamas schreiben. Nee, die Hamas wird halt wirklich glorifiziert als Widerstandsorganisation. Ja, und alles, was Israel behauptet, wären Lügen. Und dann denke ich mir einfach, dass sowas einfach hier wieder gesagt werden kann, ohne dass da irgendwie so ein Aufschrei passiert. Das hat mich irgendwie auch motiviert, da jetzt aktiv zu werden. Vor allem natürlich auch, um den betroffenen Leuten, also vor allem Jüdinnen und Juden natürlich, einfach auch zu zeigen, dass wir da sind und das nicht unwidersprochen stehen lassen.
Während Sören Habit Angst hat, dass sich Juden im Stich gelassen fühlen könnten, wird in Israel selbst deutliche Kritik an Netanjahu und dem Gazakrieg geäußert. Im August 2024 schreibt die israelische Tageszeitung Haaretz:
Seit dem 7. Oktober sind im Gazastreifen fast 40.000 Menschen getötet worden. Das sind prozentual gesehen 2% der Bevölkerung von etwa 2 Millionen Menschen. Die Zahlen zeigen, der Gazakrieg ist einer der blutigsten des 21. Jahrhunderts.
Die Angaben über die Zahl der im Gazastreifen getöteten Menschen beruhen auf Informationen des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza. Allerdings wurden die Zahlen seit Beginn der Kämpfe von zahlreichen internationalen Organisationen bestätigt. Ja. Jetzt stehe ich mitten im Lager der pro-palästinensischen Fraktion.
Darf ich Sie nur kurz fragen, wer Sie sind?
Ich bin vom Radio, vom SWR. Ich mache ein Stück über den Gaza-Konflikt.
Ja.
Ich weiß nicht, habt ihr Lust, mir was zu erzählen von eurer Haltung, wofür ihr heute auf die Straße gehen mögt?
Wollen wir jetzt gerade was dazu sagen? Vielleicht nach der Demo oder so? Sie können sich ja erstmal die Reden anhören. Da wird eigentlich klar gesagt...
Wird hier die Reden gehalten?
Ja, hier werden jetzt die Reden gehalten erstmal und dann werden wir durchbomben marschieren. Also es ist eine Laufdemo.
Mein Sohn ist kein Uninfizierter. Er hat einen Namen. Sein Name war Khalid Said Al-Shawar. Mein Sohn ist keine Nummer, er hat einen Namen. Mein Sohn ist nicht unbekannt. Er war bekannt, er hatte eine Identität. Und jeder sollte den Namen der getöteten Märtyrer kennen. Behandelt uns nicht als Nummern. Das hat die Mutter mit Stolz und Ehre gesagt und zugleich auch mit Schmerz. Sie sind keine Nummern. Möge Allah den Hinterbliebenen Kraft und Standhaftigkeit geben. Und uns den Mut und die Kraft weiterzumachen und uns nicht verängstigen zu lassen.
Ein schwarzer SUV fährt auf den Münsterplatz. Ein Mann beginnt daraus, palästinensische Flaggen zu verteilen. Er trägt eine Kufia um den Hals.
Ja, warum sind wir hier, wie immer? Wir sind gegen Krieg, grundsätzlich gegen Krieg. Gegen Krieg, gegen Massenmord, gegen Kindertötung, ist egal, wer das ausübt, aber überall. Und wir werden nur ein Zeichen setzen für die Bundesregierung, dass sie auch nicht immer so einseitig sich verhält. Und wir wollen nicht, dass er auch nur auf unserer Seite steht. Er soll nur für Gerechtigkeit, für Frieden, für irgendein Zusammenleben, der muss dann eine Lösung finden. So kann nicht weitergehen.
Nasir El-Khalil gehört zur palästinensischen Gemeinde von Bonn.
Ich bin Palästinenser, im Libanon geboren, seit 83 hier in Deutschland. Ich bin halb Rheinländer, wenn ich das so sagen darf. Wir haben hier unser Leben mehr verbracht. Wir sind Flüchtlinge. Meine Eltern, die sind seit 48 unterwegs. Die haben keine Heimat und das zerstört. Da haben wir jetzt schon erlebt. In der Knesset, in Israel, da haben wir abgestimmt und die sagen, zwei Staatenlösung können sie ausschließen. Gibt es nicht. Schade. Was sollen wir noch machen?
Seit 2004 hat der Internationale Gerichtshof die Blockade in Gaza als illegal erklärt und Israel aufgefordert, diese schon vor 20 Jahren abzubauen, was immer noch nicht geschehen ist. Und jetzt vor kurzem hat der Internationale Gerichtshof die Besatzung in der Westbank noch dazu als illegal erklärt.
Jetzt tritt Nasir El-Khalil als öffentlicher Redner auf.
Ich war friedlich, ich bin auch friedlich und ich glaube 95% alle Palästinenser sind friedlich. Wir sind friedliche Menschen, nicht was die anderen glauben. Aber unsere Kinder sind wie eure Kinder. Unsere Kinder, genau wie die amerikanischen und die alle, genau wie die deutschen Kinder, die haben Recht zum Leben. Unsere Rechte kann man nicht erlöschen. Seit 1948 sind wir unterwegs, ohne Heimat. Aber wir sind stolz, dass wir auch weiter kämpfen für unsere Freiheit, für unser Recht.
Die Gräben vertiefen sich weiter, in deutschen Debatten wie im Gazakrieg. Immer mehr Menschen neigen zu Extremen. Anfang August erklärt der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich:
Niemand wird zulassen, dass wir 2 Millionen Zivilisten verhungern lassen, auch wenn das gerechtfertigt und moralisch sein könnte, bis unsere Geiseln freigelassen werden. Wir lassen Hilfslieferungen hinein, weil wir keine andere Wahl haben.
Vor kurzem hat der Finanzminister in einem Interview ganz ohne Konsequenzen zu fürchten, einfach von sich gegeben, dass es moralisch gerechtfertigt wäre, 2 Millionen Menschen verhungern zu lassen. Aber die Welt lässt sie ja nicht. Wenn sie das machen würden, dann würde man sie dafür verurteilen. Auch dass jetzt diese Aussage getätigt wurde und im Grunde genommen es auch noch nicht mal eine richtige Echauffierung dazu gab, noch nicht mal aus Deutschland, wo wir angeblich eine wertebasierte Außenpolitik haben, muss ich ehrlich sagen, das enttäuscht mich.
Das UN-Menschenrechtsbüro veröffentlicht im Juni 2024 einen Bericht, in dem es Israel massive Menschenrechtsverletzungen vorwirft. Er basiert auf Zeugenaussagen, die darauf hinweisen, dass palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen gefoltert werden und dass es geschlechtsspezifische Gewalt gibt.
das ist das wirklich Besorgniserregende, dass es innerhalb der israelischen Armee Tendenzen gibt, Kriegsverbrechen zu begehen.
Christine Hellberg.
Weil die andere Seite, in dem Fall auch palästinensische Zivilisten, entmenschlicht werden und sich darüber lustig gemacht wird. Also diese Videos von israelischen Soldaten in Gaza, die sich dann ablichten bei der Sprengung von Universitäten oder die dann mit Unterwäsche posieren vor den Kameras, sich lustig machen in den Wohnungen von vertriebenen Palästinensern. Das sind ja so Videos, die, glaube ich, sehr viele Israelis auch schockiert haben. Wo ist die moralischste Armee der Welt, wenn sowas passiert vor Ort?
Viele solcher und anderer Bilder aus dem Gazakrieg waren in den deutschen Medien nicht zu sehen. Ende August 2024 veröffentlicht das NDR-Medienmagazin ZAP eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP. 48% der Deutschen haben wenig oder gar kein Vertrauen mehr in die deutsche Berichterstattung zum Krieg in Gaza.
Was sich tatsächlich geändert hat in diesen Monaten seit dem 7. Oktober, ist, dass man sich eben damit beschäftigt hat und gesagt hat, okay, was ist denn da eigentlich, seit wann gibt es denn diese Besatzung? Und was wollte denn der Zionismus? Und auf welcher Grundlage ist denn Israel entstanden? Ja, es gab natürlich Jahrhunderte der Verfolgung und Vertreibung der Juden. Es gab den millionenfachen Mord der Shoah. Und dann wurde dieser Staat gegründet. Aber damit einherging das Unrecht gegenüber den Palästinensern und die Nakba. Und kann es überhaupt so funktionieren?
Das arabische Wort Nakba heißt übersetzt Katastrophe und bezeichnet die Vertreibung von geschätzt 700.000 Palästinensern aus dem heutigen Israel. Der Begriff Nakba erinnert außerdem daran, dass viele Palästinenser bis heute als Flüchtlinge leben und staatenlos sind.
Gleichzeitig ist es so, dass die Situation zunehmend so wird, dass sich auch die palästinensischen Menschen oder muslimischen Menschen gar nicht mehr für die Opfer des 7. Oktober interessieren. Also, wenn wir das verschweigen, wäre das fatal.
Auf den beiden Demos in Bonn treffe ich auf viel Emotionen und Empörung. Aber auch auf manche, die traurig wirken, nachdenklich und besonnen, die sich einfach nur Frieden wünschen.
Und Deutschland trägt vielleicht die Verantwortung da auch. Also die Schutz von allen Menschen sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Egal, ob es Israelis oder Palästinenserinnen sind.
Genau, beides.
Was ist Ihre Geschichte damit? Also Sie beobachten den Konflikt einfach von außen oder leben Sie in Deutschland?
Ich lebe 20 Jahre in Deutschland, davor habe ich 20 Jahre in Israel gelebt, so ganz grob gesagt. Das Tod, die Vertreibung, Hass, das ist nicht der Weg.
Auch für Israel nicht, also?
Nicht für Israel, nicht für Palästina. Das ist immer wird als Gegensatz dargestellt, ist es aber nicht. Es gibt, wenn es Gegensatz gibt, es gibt die ExtremistInnen und immer Leute, die Frieden haben wollen. Und die beide kannst du auf beide Seiten finden. Und ich würde auch gerne behaupten, auch unsere sogenannten Gegendemo behaupte nicht anderes.
Das stimmt, ich war gerade drüben, ich habe auch mit denen gesprochen, ja, ja.
Israel existiert, Palästina soll existieren. Das ist so Axiomen, mit denen wir arbeiten.
Und Sie haben Ihr Schild steht Jüdinnen gegen Genozid.
Ja. Wenn Sie mich betiteln wollen, gerne.
Am 20. August bringt die israelische Armee 6 tote Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel. Noch immer hat die Hamas mehr als 100 Geiseln in ihrer Gewalt. Anfang September 2024 finden in Israel die größten Proteste seit dem 7. Oktober statt. Rund 500.000 Menschen fordern ein sofortiges Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln und dem Ende des Krieges. Am 16. September fordern große deutsche Medienhäuser in einem offenen Brief von Israel und Ägypten freien Zugang zum Gazastreifen, um endlich freie Berichterstattung zu ermöglichen. Ein Jahr nach dem 7. Oktober und dem Beginn des Krieges in Gaza existiert noch immer kein Plan für die Zeit danach. Wenn Israels Regierung nicht auf Frieden drängt und auch nicht die Hamas, sollte das viel deutlicher von Deutschland aus geschehen? Sollte sich Deutschland lauter zu Wort melden? Und sich schon jetzt als hörbare Stimme positionieren für die Gestaltung einer gerechten Zukunft im Gazastreifen?
Ich glaube, dass wir in Deutschland an einem Punkt sind, wo wir neue Allianzen brauchen.
Nahost-Expertin Christine Hellberg.
Ich glaube, dass sich progressive Juden in Deutschland, kritische Israelis, die in Deutschland leben, und palästinasolidarische Menschen viel stärker zusammenkommen müssen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist einfach jeder angreifbar, der in irgendeiner Weise sehr deutliche Kritik an Israel äußert. Und ich glaube, man braucht eine glaubwürdige Allianz genau dieser progressiven Kräfte auf beiden Seiten, verbunden mit Deutschen, die genau diese Vision auch stärken wollen. Deutschland wäre eigentlich der perfekte Ort dafür, gerade mit der Geschichte, gerade mit der Verantwortung für jüdisches Leben und mit der Verantwortung auch für vertriebene Palästinenser. Die größte palästinensische Gemeinde Europas lebt in Deutschland. Wo, wenn nicht in Berlin, sollten eigentlich solche Überlegungen und eine solche Allianz entstehen können? Also wo man zusammenarbeitet an einer Vision für Palästina und Israel, die für alle lebenswert ist und sicher.
Bedingungslose Solidarität mit Israel, die wachsende Kritik an der deutschen Staatsräson. Feature von Manuel Gogos. Es sprachen Isabel Demey, Markus Westhoff und der Autor. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Sabine Klunzinger. Redaktion Petra Malwitz. Produktion Südwestrundfunk 2024.